Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
1 Million Tier-, Pflanzen- und Pilzarten sind vom Aussterben bedroht. Eigentlich hat es ja immer gegeben, dass mal Arten sterben in der Erdgeschichte. Aber in so kurzer Zeit, nämlich in den kommenden paar Jahrzehnten und dann nur wegen des Einflusses einer Spezies, nämlich uns, dem Menschen. Das ist schon schockierend und es ist traurig und es ist schlimm. Verena von Keitz aus dem Update-Team. Wir sprechen gleich hier im Update-Podcast über die Erkenntnisse, zu denen der Weltbiodiversitätsrat gekommen ist.
Und wir gucken vor allem darauf, was hat das denn tatsächlich für Folgen auch für uns. Also man hört immer, ja, dann sterben viele Tiere aus und viele Pflanzenarten, denken dann, naja, das ist nicht so schön und es gibt weniger Wälder, aber das Essen kommt immer noch auf den Tisch und genau das ist nämlich nicht der Fall.
Das ist ein Thema in dieser Podcast-Episode. Außerdem, ach, was wurde damals gejubelt vor 1 Jahr, als Netta mit ihrem Song Toy den Eurovision Song Contest nach Israel geholt hat. Nach so langer Zeit, 20 Jahre hat es gedauert und jetzt das, Raketen von Gaza in Richtung Israel und Luftangriffe auf Gaza von Israel. Die Gewalt ist zurück, seit heute Morgen herrscht aber erstmal Waffenstillstand.
Die Hamas weiß, dass Israel in dieser so sensiblen Zeit mit dem ESC kein Interesse haben kann, dass es zu einem Krieg kommt.
Ihr hört von unserem Korrespondenten in Tel Aviv, er spricht über die aktuelle Lage im Grenzgebiet zu Gaza und eine mögliche Absage des ESC nächste Woche. Und Thema bei uns, sexueller Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Sport. In Deutschland soll der systematisch aufgearbeitet werden. Die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch ruft ab heute Erwachsene auf, sich zu melden, die im Kindheitsalter oder als Jugendliche beim Sport missbraucht wurden.
Nach allem, was wir bislang wissen, hat es eben auch im Sport Verdrängung, Vertuschung, Verleugnung, Tabuisierung generell gegeben.
Der Podcast zum Update vom Montag, 6. Mai 2019. Dankeschön fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Nächste Woche ist Eurovision Song Contest in Tel Aviv in Israel. Nur wenige Kilometer aber von dieser Veranstaltungshalle. Da sind am Wochenende rund 700 Raketen eingeschlagen, abgefeuert von militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen. Nach Medienberichten sind 4 Israelis ums Leben gekommen. Bei den Gegenangriffen auf Stellungen in Gaza sollen am Wochenende 25 Palästinenser getötet worden sein. Deutschlandfunk Nova-Korrespondent Benjamin Hammer in Tel Aviv. Benjamin, seit heute Morgen herrscht jetzt Feuerpause, aber aus Gaza, von der Hamas heißt es, der ESC, der kann nicht stattfinden, wenn es in Gaza keine Erleichterungen für uns gibt. Benutzt die Hamas hier diesen Eurovision Song Contest, dieses Musikfest als Druckmittel?
Ja, ganz klar. Also aus Sicht der Palästinenser, aus Sicht der Hamas, gibt es immer die Sorge, dass die Welt sie vergisst. Und das ist ja teilweise nachvollziehbar, wenn wir uns anschauen, wie die mediale Aufmerksamkeit steht weltweit. Da gibt es viele Themen und die haben natürlich, was den Gazastreifen anbetrifft, manchmal die Aufmerksamkeit etwas weggenommen. Nummer 1, die Hamas kam auf die Idee, sich an die Grenzproteste, Ausschreitungen zu hängen und sagt, damit kriegen wir Aufmerksamkeit. Nummer 2, natürlich weiß die Hamas, wie zentral dieses Ereignis für die Welt und für Israel ist und hat aus dem Grund jetzt natürlich möglicherweise auch diese Raketen geschossen. Da kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Die Hamas weiß, dass Israel in dieser so sensiblen Zeit mit dem ESC kein Interesse haben kann, dass es zu einem Krieg kommt, also aus Sicht der Hamas eine Möglichkeit, nach dem ein bisschen salopp formuliert, zu schießen und die Forderung damit zu unterstreichen, ohne dass es zu einem Krieg und damit zu einer möglichen Ablösung der Hamas kommen kann.
Also war quasi tatsächlich diese Veranstaltung der Anlass für die aktuellen Kampfhandlungen?
Da hat sich schon ein bisschen was aufgestaut. Es gab vor ein paar Wochen schon eine Einigung zwischen Israel und der Hamas vor den Wahlen in Israel. Nach dem Motto, die Hamas bleibt ruhig, greift Israel nicht an. Israel soll dafür die weitgehende Blockade des Gazastreifens lockern. Offiziell sagt die Hamas, Israel hält sich nicht an dieses Abkommen und deshalb verleihen wir unseren Forderungen jetzt mal Nachdruck. Aber ja, die Hamas beobachtet die Ereignisse in Israel ganz genau. In wenigen Tagen feiert Israel seinen Unabhängigkeitstag. Auch das ein Ereignis, wo die Hamas ganz genau weiß, Israel kann eigentlich gar kein Interesse haben, dass aktuell ein Krieg ausbricht.
Aus dem Gazastreifen, da wurden ja am Wochenende wirklich zig Raketen auf Israel abgeschossen. Die Zahl 700 steht jetzt mittlerweile im Raum. Wie kommen denn diese Geschosse eigentlich in den Gazastreifen rein? Denn eigentlich kontrollieren die Israelis ja sehr stark, was und wer in den Gazastreifen rein und rauskommt, oder?
Ja, das tun sie, definitiv. Da sollte eigentlich nichts reingelangen über diese Grenzübergänge. Und auch Ägypten, das ist ja der zweite Grenzübergang, hat die Grenze in den letzten Jahren weitgehend abgeriegelt. Nach meinen Informationen gibt es da zwei Faktoren, warum die Hamas weiterhin Raketen hat. Zwischen 2011 und 2013, da waren in Ägypten, die Muslimbrüder an der Macht, Verbündete der Hamas, und die haben natürlich, und aus nachvollziehbaren Gründen, wenn sie verbündet sind, diese Grenze kaum kontrolliert. Da sind Raketen reingekommen, die jetzt abgefeuert werden. Ein anderer Punkt ist, dass in dieser Zeit die Hamas doch sehr fortschrittliche Fabriken aufgebaut hat, teilweise im Untergrund, wo sie Raketen tatsächlich jetzt mit den, in Anführungszeichen, Zutaten, die sie weiterhin in den Gazastreifen bringen kann, Raketen entwickeln kann. Da ist Israel aktuell ziemlich machtlos, und ich habe gehört, dass die Hamas und der Islamische Dschihad so viele Raketen im Gazastreifen aktuell haben wie nie.
Nächste Woche, Dienstag und Donnerstag, sind die beiden ESC-Halbfinals, und am Samstag ist dann das Finale beim ESC. Inwiefern kann denn Israel die Sicherheit dieser Veranstaltung und auch der Menschen dort gewährleisten?
Auf den ersten Blick mit Raketenalarm. Die Leute haben 90 Sekunden Zeit, sich in Sicherheit zu bringen. Es gibt in praktisch jedem Gebäude Schutzräume. Es gibt öffentliche Bunker. Aber klar ist auch, das kann nicht die Realität, das kann nicht das Szenario dieses ESC werden. Und wir haben heute Veranstalter gefragt, die Planer dieses ESC. Und da wurden die dann doch recht schmallippig, als wir gefragt haben, ja, was macht ihr denn, wenn tausende Leute im Auditorium sitzen und Raketenalarm losgeht? Da gab es keine richtigen Antworten drauf. Irgendwann hieß es, es gibt einen Bunker unter der Hauptbühne. Aber ich bezweifle, dass da wirklich alle Gäste dann reinlaufen vor laufenden Kameras. Also ganz klar, ein ganz schwieriges Thema für die Planer und für Israel. Und es zeigt, wie groß das Interesse von Israel und von den ESC-Veranstaltern ist, dass diese Waffenruhe nun hält. Aktuell ist es ruhig.
Benjamin Hammer in Tel Aviv. Jetzt erstmal Waffenruhe zwischen Gaza und Israel. Wie gut die hält im Umfeld des ESC nächste Woche, müssen wir abwarten.
Deutschlandfunk Nova Update.
Wir haben viel über den Klimaschutz gesprochen in den vergangenen Jahren, aber spätestens ab heute werden wir auch viel über das Artensterben sprechen. Denn da ist die Entwicklung ähnlich dramatisch wie beim Klimawandel. Das sagen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler vom Weltbiodiversitätsrat in einem großen UN-Bericht, der heute in Paris vorgestellt worden ist. 1 Million Tier- und Pflanzenarten sind vom Aussterben bedroht durch den Einfluss von uns, vom Menschen. Verena von Keitz aus unserer Redaktion ist Biologin, und du hast dir das Thema heute angeschaut. Die Macher der Studie, die sagen ja, wenn wir jetzt nicht sofort gegensteuern, dann wird das dramatische Folgen auch für uns Menschen haben. Welche sind das zum Beispiel?
Also wenn wir uns zum Beispiel mal den Boden angucken, was wir sonst nicht so unbedingt im Fokus haben, das ist ein Lebensraum, dem geht es ja mehr und mehr an den Kragen, weil wir einfach alles zubauen und versiegeln. Aber dieser Boden ist voll von Organismen, die zum Beispiel das Wasser reinigen. Und wenn dieses Biotop immer weniger wird und vielleicht irgendwann ja quasi gar nicht mehr da ist, dann kriegen wir tatsächlich noch mehr Probleme mit verschmutztem Wasser. Und es gibt natürlich noch viele andere Beispiele.
Und diese vielen Beispiele sind jetzt alle in dieser Studie genannt worden?
Also der Weltbiodiversitätsrat, das ist, um sich das vorzustellen, quasi das Pendant zum Weltklimarat, eben für Artenvielfalt. Der hat erstmal akribisch den Ist-Zustand verfasst. 15.000 wissenschaftliche Arbeiten hat er ausgewertet und die Entwicklung der Artenvielfalt der letzten 50 Jahre analysiert. Und er sagt nun eben, dass wir Menschen bereits 3/4 der Landfläche und 2/3 der Meere entscheidend verändert haben. Wir produzieren zwar immer mehr Nahrung und Biomasse, aber nur wenige Pflanzenarten werden da eben produziert in Monokulturen und einige wenige Nutztierarten, die wir in Massen züchten. Und das alles geht auf Kosten von Naturräumen und auf Kosten von anderen Arten, die keinen Platz mehr haben zum Leben. Und das wird uns sehr schmerzhaft auf die Füße fallen, wenn wir damit weitermachen und nicht sofort aufhören, die Natur zu übernutzen durch unsere Lebensweise und unseren Konsum. Das sagen Sie schon sehr klar.
Aber wenn super viel produziert wird an Nahrungsmitteln, dann klingt es ja nicht danach, dass wir bald zu wenig Essen haben können, oder?
Nee, im ersten Moment nicht. Aber wenn du dir mal alle die Zusammenhänge, die ja immer sehr komplex sind, in Ökosystemen anguckst, da fängt es ja zum Beispiel an mit den Insekten, die nötig sind für die Bestäubung vieler Kulturpflanzen. Getreide wie Weizen und Reis als Grundnahrungsmittel, die sind zwar vom Wind bestäubt, also die brauchen keine Insekten, aber gerade sowas wie Obst- und Gemüsesorten und ganz viele andere Nutzpflanzen, die brauchen diese bestäubenden Insekten. Und wenn es die nicht mehr gibt, dann bedroht es auch wirklich einen großen Teil unserer Nahrung ganz enorm.
Das hat man schon öfter gehört in letzter Zeit. Was ist noch bedroht?
Wenn wir zum Beispiel bestimmte kleine Wirbeltierarten angucken, wenn die aussterben, die sich zum Beispiel von Pflanzenschädlingen wie Heuschrecken oder sowas ernähren, dann können die sich wiederum ungebremst ausbreiten, über Felder herfallen und Ernten vernichten. Und wenn wir auf das Meer gucken, den anderen sehr, sehr großen Lebensraum, das ist natürlich auch bei der Sache ein Riesenthema.
Wegen der Überfischung.
Ja, genau. Auch das hören wir schon seit Jahren, dass die Meere überfischt sind und dass bald nicht mehr genug da sein wird, was man noch fischen kann. Reaktion der Fischereiindustrie ist aber eben nicht, die Bestände zu schonen und weniger zu fischen, sondern mit immer aggressiveren Methoden an die Fische ranzukommen, die noch da sind. Dabei zerstören sie weitere Ökosysteme im Meer und das ist eben auch ein großes Problem. Wenn zudem noch ein großer Teil der Korallenriffe abzusterben droht, auch durch steigende Temperaturen, durch den Klimawandel, wie in der Studie beschrieben, da leben ja auch eine ganze Vielzahl an Meeresbewohnern, dann verschärft sich das Ganze noch weiter. Und wenn wir dann mal gucken, Fisch als Nahrung für die Menschen fällt aus bei steigender Weltbevölkerung, das ist natürlich wirklich was ganz Existenzielles.
Welche Konsequenzen fordert die Forschung jetzt mit diesen Erkenntnissen?
Also der Weltbiodiversitätsrat sagt, dass sofortiges Handeln nötig ist und wir abkehren müssen vom weiteren Ausbeuten unserer Erde, um dieses Artensterben und den Untergang vieler Ökosysteme zu stoppen. Das sei im Grunde genauso wichtig, wie gegen den Klimawandel anzukämpfen.
Eine umfassende Studie zum Artensterben ist heute in Paris vorgestellt worden. Und diese Studie sagt, es sieht düster aus für die Biodiversität. Verena von Keitz mit den Infos. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es kann sein, dass das, was wir jetzt hier gleich hören, für einige belastend und auch retraumatisierend wirkt. Es geht um sexuellen Missbrauch. Gestern im Deutschlandfunk hat eine Frau erzählt, was ihr vor 27 Jahren passiert ist. Da war sie 10 Jahre alt und im Fußballverein. Und als sie sich verletzt hatte, da hat ein Betreuer sich ihr mehr genähert, als richtig war.
Immer ein Stück zu weit, ein Stück zu viel, zu lange angefasst, zu intensiv. Mir das auch total komisch vorkam, aber ich auch nicht wusste, was daran falsch ist, weil ich da zum einen keine Worte zu hatte oder kein Gefühl zu hatte und auch gedacht habe, ja, es gehört auch irgendwie dazu anscheinend.
Nadine, so nennt sich die Frau im Interview, erzählt in diesem Gespräch, dass der Täter immer brutaler wurde und dass er bei einer Ferienfahrt mit dem Sportverein ausgenutzt hat, dass sie krank wurde und allein mit ihm in der Unterkunft bleiben musste.
Da war dann nichts mehr nur mit Anfassen, das war dann mit Vergewaltigung und Übergriffen jeder Art, die man sich vorstellen kann.
Diesen Missbrauch hat der Täter über Jahre fortgesetzt, ohne dass Nadine sich dagegen wehren konnte. Das hat dazu geführt, dass Nadine viel krank war, Ausbildungen abbrechen musste und arbeitsunfähig wurde. Und nach einigen Therapien kann sie zwar darüber sprechen, aber der Missbrauch verfolgt sie auch heute noch.
Dass es heute noch Nächte gibt, wo ich aufwache und Angst habe oder das Gefühl habe, ich ertrinke oder ja, ich ersticke und habe den Geschmack von Sperma im Mund.
Wenn der Trainer einen bei der Hilfestellung zu intensiv anfasst oder nach dem Training mit in die Umkleide kommt und beim Duschen hinschaut und auch Schlimmeres in der Umkleidekabine. Wir sprechen hier in Deutschlandfunk Nova über sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen im Sport. Die Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch ruft ab heute dazu auf, sich zu melden, wenn man beim Sport missbraucht wurde in der Vergangenheit. Erziehungswissenschaftlerin Sabine Andresen ist Vorsitzende der Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch. Ich habe sie vor der Sendung gefragt, hat sie diese Erzählung von Nadine, die wir gerade gehört haben, hat sie die überrascht?
Jede einzelne Geschichte überrascht einen erst einmal, weil so viele grausame Details deutlich werden. Und ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie Nadine geschildert hat, was sie gefühlt hat, was sie gedacht hat als Kind. Und ich kenne das auch von anderen Betroffenen, gar nicht nur aus dem Sport, dass sie dieses Gefühl, das ist falsch, aber ich habe keine Worte dafür und ich weiß auch gar nicht so genau, an wen ich mich wenden soll. Das ist eine gemeinsame Erfahrung vieler Betroffener.
Und wenn sich die Betroffenen bei Ihnen melden, wenn sie sich bei der Kommission melden, was kommt dann auf die zu?
Also wir laden betroffene Menschen ein zu vertraulichen Anhörungen und auf die können sie sich auch vorbereiten. Wir haben einen Leitfaden, aber für uns ist ganz wichtig die Botschaft an die Betroffenen: Ihr bestimmt, was ihr berichten wollt. Die Geschichte liegt in ihrer Hand. Und insofern ist das ein Angebot, das sehr viele Betroffene auch sehr gerne nutzen, weil sie darin auch eine Anerkennung sehen. Und es ist aber auch so, auch darüber sollte man sich keiner Illusion hingeben, jedes Mal über die eigene Geschichte zu erzählen, ist eine Belastung und beschäftigt betroffene Menschen sehr lange. Darum müssen wir ihnen auch sehr dankbar dafür sein, dass sie bereit sind, diesen Beitrag zu leisten zur Aufarbeitung. Denn mein Eindruck ist, wir haben in den letzten Jahren doch etwas mehr Aufmerksamkeit für die Tragweite sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche. Und das ist vor allen Dingen auch den Stimmen und der Bereitschaft der Betroffenen zu verdanken. Das, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und wenn uns das gelingt als Aufarbeitungskommission jetzt mit unserem Aufruf, mit dem wir gestartet sind heute, auch Betroffene davon zu überzeugen, sich bei uns zu melden und mit uns zu sprechen, dann würde uns alle das sehr freuen. Und ich glaube, dass wir dann aus den Analysen auch der Berichte mit Botschaften an die Politik, aber natürlich auch an die Verantwortlichen im Sport werden herantreten können.
Dann schauen wir mal, welche Strukturen oder Besonderheiten begünstigen denn Missbrauch im Sport?
Was ist vielleicht das Merkmal des Sports? Also warum bieten sich hier möglicherweise besonders viele Gelegenheiten für Täter und für Täterinnen, sich Kindern erst einmal zu nähern und das Vertrauen zu gewinnen und dann übergriffig zu werden und sehr gewaltvoll zu werden? Ich glaube, zum einen ist die Bedeutung des Körpers, der Körperlichkeit ganz wichtig. Mhm. Das erfordert in vielen Sportarten auch eine bestimmte Nähe. Und ich vermute, dass Sportlerinnen und Sportler oder Trainer auch viel zu wenig darüber reflektieren und auch darüber offen sprechen. Also wo ist auch Unsicherheit? Das ist so ein wichtiger Punkt. Ein zweiter Punkt, gerade im Leistungssport werden ja auch Sportlerinnen und Sportler dazu motiviert, über ihre Grenzen zu gehen. Aber gerade wenn es darum geht, sexuelle Gewalt auch zu erkennen und eine Sprache dafür zu finden, ist es wichtig, die eigenen Grenzen auch zu kennen. Und das wird Kindern und Jugendlichen, auch sicherlich noch erwachsenen Athletinnen und Athleten, sehr schwer gemacht, weil das so ein Phänomen ist, das insbesondere zum Leistungssport sicherlich dazugehört. Dann ist, glaube ich, im System des Sports, das muss man sich genau anschauen, nochmal ein wichtiger Punkt zu überlegen, warum wird es auch Betroffenen besonders schwer gemacht zu sprechen? Also welcher Druck wird da eigentlich erzeugt und hat es damit zu tun, dass die Leistung im Vordergrund steht? Und da hoffen wir auch über Aufarbeitung einen Beitrag leisten zu können. Denn nach allem, was wir bislang wissen, hat es eben auch im Sport Verdrängung, Vertuschung, Verleugnung, Tabuisierung generell gegeben. Und wenn man heute Kinder und Jugendliche besser schützen will, dann muss man an diese strukturellen Dimensionen heran und sich denen ganz offen stellen.
Sabine Andresen, Vorsitzende der Kommission zur Aufarbeitung von sexuellem Missbrauch in Deutschlandfunk Nova im Update. Und wer sich an die Kommission wenden will, der findet sie im Netz unter aufarbeitungskommission.de.
Deutschlandfunk Nova Update.
Verena, vor ein paar Wochen war ich ja als Korrespondent glücklicherweise mal in London. Ich durfte in London arbeiten.
Da bist du sehr gerne.
Mhm. Und da war ich im Hyde Park. Ja, irgendwie am Ende, als ich mal Zeit hatte, als das alles vorbei war, in diesem schönen großen Park. Und plötzlich kam ein Hubschrauber angeflogen. Und ich dachte, Moment, diese Hubschrauber kennst du, das sind die royalen Hubschrauber. Da ist irgendein Royal-Sitz da drin.
Wie, und woran erkennt man die?
Dunkelrot sind die. Die sind groß und dunkelrot, sind so, sie sehen ein bisschen aus wie Militärmaschinen, aber toll angesprüht, also rot angesprüht, dunkelrot angesprüht. Und dann ist er gelandet. Im Hyde Park ist ja auch direkt der Kensington Palace, ist der vor dem Kensington Palace gelandet. Und ich habe gedacht, oh, Meghan kommt jetzt gleich raus und wird ins Krankenhaus geflogen.
Du bist live dabei.
Etwas früh wäre es gewesen, aber sie war es dann doch nicht. Es war nur Prinz William, der Thronfolger. Kam aus Kensington Palace raus, ist mit seinen Jungs eingestiegen und weggeflogen. Immerhin. Ich dachte aber, Meghan Markle wird's. Und heute, keine Ahnung, ob sie mit dem Hubschrauber, wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich ist sie ganz normal ins Krankenhaus gekommen. Meghan und Harry sind seit heute Morgen Eltern. Es ist ein Junge, gegen 5:30 morgens war er da. Aber sie haben sich mit allem etwas Zeit gelassen. Und auch der Öffentlichkeit das nicht direkt mitgeteilt, Verena?
Genau, also heute Mittag ging noch durch die Nachrichtenagenturen, dass Meghan jetzt Wehen habe. Und da hatten sie die ganze Chose aber ja schon hinter sich. Das Kind war schon da, mehrere Stunden. Die beiden hatten ja auch angekündigt vor ein paar Wochen, dass sie sich erstmal Zeit nehmen würden für sich und dann zu einem geeigneten Zeitpunkt mitteilen würden, dass das Kind da ist.
Meghan, anders als Kate, ist nicht nach draußen gegangen. Bei Kate kannten wir das ja. Innerhalb von 3 Stunden haben sie das Baby präsentiert
genau,
und sie sah toll aus.
Wilde Diskussionen, ne?
Genau. Dafür aber der stolze Vater, der ist
ja, und sehr süß. Prinz Harry hat britischen Medien ein Interview gegeben und er strahlt wirklich so über beide Wangen. Das ist wunderbar anzusehen. Und er hat eben das gesagt, naja, was man als frisch gebackener Vater so sagt nach einer Geburt, nämlich, dass es die unglaublichste Erfahrung seines Lebens gewesen sei.
It's been the most amazing experience I could ever possibly imagine. How any woman does what they do is beyond comprehension, but we're both absolutely thrilled and so grateful to all the love and support for everybody out there, from everybody out there. It's been amazing. So we just wanted to share this with everybody.
Ist auch amazing, wie laut London immer ist.
Ja, genau, flieg.
Gibt es denn schon einen Namen für das Baby?
Nein, obwohl Harry sagt, dass das Kind etwas über der Zeit gewesen sei und sie hatten also eigentlich schon genug Zeit nachzudenken, aber das wäre jetzt die nächste Sache, um die es geht. Sie würden sich dann so in 2 Tagen als Familie zeigen und dann hat das Kind natürlich auch einen offiziellen Namen.
Yeah, the baby's a little bit overdue, so we've had a little bit of time to think about it, but yeah, we're still, that's the next bit. But for us, I think we'll be seeing you guys in probably 2 days' time as planned, as a family, to be able to share it with you guys and so everyone can see the baby.
So, Prinz Harry ist nicht mehr Platz 3 in der Thronfolge, nachdem William ja jetzt auch einen Sohn hat. Er wäre dann jetzt momentan Platz 4, glaube ich. Ne?
Na,
nee? Stimmt
Prinz
nicht?
William hat ja noch ein paar mehr Kinder.
Die Mädels wären auch in der
Thron,
natürlich.
Genau, die sind dann auch alle erstmal
davor.
Du hast
ja vollkommen recht. Ja. Guck mal, du kennst dich aus
bei
den Boys.
Ich kenne mich aus.
Auf welchem Platz der Thronfolge ist denn jetzt dieser Junge?
Also der Junge ist jetzt auf Platz 7. Vor ihm sind noch, rechnen wir einmal durch, Prinz Charles, ja. Dann Prinz William, dann erst dessen 3 Kinder.
George,
Charlotte, Louis.
Louis,
genau. Und dann kommt Prinz Harry und dann kommt das frisch geborene Kind, der Sohn.
The Royal Baby ist da. Hier ist Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit dem Organspenden ist es ja ein bisschen so wie mit Sport oder auch mit gesunder Ernährung oder so. Viele finden das total gut, aber viel weniger sind auch bereit, das selbst zu machen. Nach Umfragen haben 84% der Deutschen eine positive Einstellung gegenüber Organspenden, aber nur 36% haben so einen richtigen Organspendeausweis. Und weil viele tausend Patienten auf ein Spenderorgan warten, wird ja schon länger darüber diskutiert, wie die Zahl der Spenden und der Spender steigen könnte. Die sogenannte Widerspruchslösung, unter anderem von Gesundheitsminister Jens Spahn, ist schon seit einigen Monaten im Gespräch, haben wir auch schon viel darüber berichtet hier. Und heute haben einige Abgeordnete rund um die Grünen-Chefin Annalena Baerbock und die Linken-Vorsitzende Katja Kipping einen weiteren fraktionsübergreifenden Vorschlag gemacht. Gudula Geuter in unserem Deutschlandfunk Nova Hauptstadtstudio. Was ist da die Idee? Also wie wollen die das erreichen, dass mehr Menschen zu Spendern werden?
Man muss sagen, das Wichtigste an diesem Entwurf scheint es, war den 5 Frauen, die das heute vorgestellt haben, gar nicht unbedingt, wie man mehr Leute erreicht, sondern den Entwurf von Jens Spahn zu verhindern. Das heißt, es geht hauptsächlich nicht darum, wie man das konkret umsetzt, sondern um die Frage, was im Zweifel gilt. Und diese 5 Frauen aus 5 Parteien, die das heute vorgestellt haben, wollen nur der wird Spender, der das will, so wie das auch bisher ist. Und man will aber eben versuchen, mehr Leute zu erreichen. Es geht also darum, die Menschen zu überzeugen. Und die Initiatorinnen meinen, das geht nur über Information und Erinnerung. Also immer wieder nachfragen, aber ohne Zwang. Und zwar auch nicht mit dem Zwang, Ja oder Nein zu sagen, sich zu entscheiden. Das Hauptproblem seien eben Ängste und das Nichtwissen. Und deswegen soll es festgelegte Gelegenheiten geben, wo nachgefragt wird, sei es das Pass oder Person, so beantragt oder ausgegeben oder eben verlängert wird. Da soll auch Infomaterial liegen, auch in Ausländerämtern. Dann gibt es schon ein Infotelefon, das soll ausgebaut werden. Alle 2 Jahre soll der Hausarzt darauf hinweisen, aber eben auch, indem er klar macht, nein, das ist freiwillig, die Angabe. Und dann soll es ein Online-Register geben, in dem man eingetragen wird über den Hausarzt oder in dem sich jeder mit PIN und TAN eintragen kann.
Das klingt so, als sei es etwas aufwendiger als der Vorschlag, über den wir schon gesprochen haben vor ein paar Monaten. Jens Spahn, CDU und Karl Lauterbach, SPD, die hatten vor einigen Monaten gesagt, erstmal ist per Default jeder Organspender und dann muss man widerrufen. Also das sind die Hauptunterschiede. Jetzt halt eben ein bisschen mehr Aufwand treiben, die Leute ansprechen, wenn sie ihren Perso abholen.
Genau. Hier ist es also genau andersrum. Widerspricht man nicht oder trifft keine Entscheidung, wird man als Spender registriert. Vor einer Organentnahme soll der Arzt zusätzlich den nächsten Angehörigen fragen müssen, ob dem ein schriftlicher Widerspruch oder ein entgegenstehender Wille bekannt ist. Das ist alles, was ich jetzt sage, also der Spahn-Entwurf. Es wird informiert vorher, aber was die Frauen heute sehr kritisiert haben, es wird richtig informiert nur einmal, nämlich wenn derjenige 16 ist. Und mit 18 soll man sich dann entscheiden. Aber natürlich auch nach dem Spahn-Entwurf kann man sich immer umentscheiden.
Jetzt gibt es diese beiden Vorschläge, sind auf dem Tisch. Das Ganze wird am Ende eine Abstimmung ohne Fraktionszwang. Das heißt, jeder der Abgeordneten darf vollkommen frei entscheiden, wofür er oder sie stimmt. Welche der beiden Vorschläge hat denn die besseren Chancen?
Ja, das ist völlig offen. Es gab einen Hinweis einmal, nämlich es gab ja schon mal vor einiger Zeit eine Orientierungsdebatte im Bundestag. Da gab es den Vorschlag Spahn-Lauterbach schon. Da konnten sich Leute anschließen oder nicht, also in groben Zügen. Etwa ein Drittel, konnte man den Eindruck haben, haben das getan. Andere waren dagegen, aber aus ganz unterschiedlichen Gründen. Mal mehr Selbstbestimmung, der Hausarzt sollte eine stärkere Rolle haben. Es sollte mehr Verbindlichkeit zum Beispiel eben durch ein solches Register haben. Das ist jetzt alles in den Entwurf eingeflossen. Diese Leute, die gegen den Spahn-Vorschlag waren, das war ungefähr das zweite Drittel. Das heißt, die Frage ist jetzt, wer überzeugt das dritte Drittel? Und Spahn sagt dazu, seine Sache müsse sich durchsetzen, die Widerspruchslösung. Er sei auch mal dagegen gewesen. Stattdessen sei er für mehr Information gewesen. Aber, so hat er heute im ZDF gesagt.
Und ich muss jetzt einfach 6 Jahre später feststellen, das hat auch alles nichts gebracht. Wir debattieren dieses Thema auch seit 10, 20 Jahren. Und stellen fest, die Zahlen wären eher schlechter als besser. Und deswegen, glaube ich, braucht es eine höhere Verbindlichkeit auch hier.
Und dagegen sagen die anderen eben, neben unter anderem Annalena Baerbock und Katja Kipping, auch die FDP-Politikerin Christine Aschenberg-Dugnus. Das geht so nicht und hat dafür einen drastischen Vergleich benutzt.
Bei der Datenschutzgrundverordnung müssen Sie für jedes heruntergeladene Bild eine Unterschrift haben und müssen das bestätigen, dass man das darf. Und bei dem ureigenen, bei den eigenen Organen, da wird Schweigen als Willenserklärung gewertet. Also das ist nicht das Menschenbild, das wir haben.
Also da muss man sehen, welche Argumente am Ende mehr überzeugen. Wie es ausgeht, wissen wir nicht.
Gudula Geuter, live aus dem Berliner Hauptstadtstudio. Dankeschön. Ein weiterer Vorschlag von Grünen und der Linken im Bundestag, um die Zahl der potenziellen Organspender zu erhöhen.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Weniger als 3 Wochen noch bis zur Europawahl. Einige von euch haben vielleicht schon Briefwahlunterlagen angefordert. Andere haben am Wahlomaten rumgespielt online. Das ist ja dieses Angebot der Bundeszentrale für politische Bildung. Wurde vor ein paar Tagen freigeschaltet. Und manche wissen vielleicht auch schon ganz genau, welche Partei sie wählen werden. Und bei uns bekommt ihr im Programm auch immer wieder Infos, um euch eure Meinung zu bilden. Wir stellen vor der Europawahl zum Beispiel neue Parteien und Bewegungen vor. Heute Demokratie direkt. Wofür steht diese Partei Demokratie direkt und wie soll deren Form der direkten Demokratie funktionieren? Das fragen wir Christian Rombeck, Spitzenkandidat von Demokratie direkt. Herr Rombeck, was für eine Vorstellung von der EU hat denn Ihre Partei?
Naja, was wir als erstes machen möchten, ist natürlich die Europäische Union zu demokratisieren. Und das machen wir in erster Linie über unser parteiinternes Konzept. Das funktioniert so, dass wir alle Entscheidungen, die im Europäischen Parlament anstehen, in unser Online-Forum laden und in unsere App und damit erstmal für alle Menschen transparent machen. Und alle Bürgerinnen und Bürger können sich bei uns im Forum registrieren, diskutieren und darüber entscheiden, wie unsere Abgeordneten im Parlament abstimmen sollen. Das ist die eine Säule unserer Partei und die andere Säule ist, dass wenn Sie jetzt zum Beispiel eine eigene Idee haben, Sie haben einen Gesetzesvorschlag, irgendeine Vision, dann können Sie Ihre Idee bei uns in das Forum laden und wenn Ihre Idee eine bestimmte Anzahl an Unterstützung bekommt, sind unsere Abgeordneten wiederum in der Pflicht, Ihre Idee ins Parlament zu bringen. Das beschreibt so das Konzept unserer Partei.
Aber dieses Konzept sagt ja aus, ihr seid eine Partei ohne konkrete politische Forderung. Ihr nehmt im Prinzip alles auf, was die Leute euch vorschlagen. Wie soll das funktionieren?
Ja, ganz genau. Also wir möchten auch ganz bewusst keine Inhalte vorgeben, sondern sagen, wir sind erstmal als Partei neutral. Wir sind ein Medium für die Wünsche der Bürgerinnen und Bürger. Die haben die Möglichkeit, bei uns über alles abzustimmen, was im Parlament ansteht, und haben die Möglichkeiten, eigene Ideen einzubringen. Und die werden dann gerankt. Die Ideen, die die meiste Zustimmung in der Bevölkerung bekommen, sind dann diejenigen, die auch ins Parlament gebracht werden. Das heißt, auch da ist die Bevölkerung die Kontrollinstanz, die im Prinzip sagt, welche Ideen am besten sind und welche davon dann schlussendlich im Parlament landen sollen.
Ist mal ein ganz anderer Ansatz, ist natürlich auch eine ganz andere Idee, aber funktioniert das denn auch? Also ich könnte mir vorstellen, da kommen auch Vorschläge, die gehen so gar nicht konform mit Ihrer politischen Meinung und Einstellung, und dann müssten Sie sich, wenn Sie im EU-Parlament sitzen, für etwas einsetzen, wofür Sie gar nicht stehen würden.
Das ist korrekt, und da sagen wir, dass für uns der Mehrwert darin liegt, vor allem wirklich, dass die Menschen wieder das Gefühl haben, politisch zu partizipieren, und in dem Fall würden wir unser individuelles politisches Interesse, natürlich habe ich eine eigene politische Meinung und das haben die anderen bei uns auch alle, aber die stellen wir nicht in Vordergrund. Also die ist im Prinzip nicht mehr wert als von allen anderen Bürgerinnen und Bürgern, deswegen würden wir die zurückstellen und sagen, unsere Gewissensfreiheit in dem Fall ist es, den Wunsch der Bevölkerung im Parlament abzuspiegeln, weil wir darin viel größere Chancen sehen. Also das ist für uns der beste Weg, auch um Politikverdrossenheit zu bekämpfen und den Menschen endlich wieder das Gefühl zu geben, dass sie politisch partizipieren können und dass das, was sie tun, tatsächlich wirksam ist. Und dadurch natürlich auch den Bildungsgrad in der Bevölkerung steigern wollen, weil wenn wir die Menschen fragen, was politische Themen betrifft, sind sie auf der Suche nach Antworten, informieren sich und so weiter. Das ist das, was wir machen wollen.
Aber ist das nicht von der Zielgruppe her wieder sehr auf Eliten abgezielt, weil für viele Entscheidungen muss man gut informiert sein, muss auch Politik interessiert sein, und Politik ist oft kompliziert. Man kann vielleicht nicht von jedem erwarten, so gut informiert zu sein oder auch die Zeit zu haben, sich damit zu beschäftigen. Alleinerziehende Eltern, sag ich mal, oder sehr gestresste Studenten, die haben keine Zeit mitzumachen und werden deswegen ausgeschlossen.
Ja, es ist tatsächlich so, dass die Abgeordneten in den Parlamenten oft selber gar keine Ahnung haben, über was sie da abstimmen. Es gibt Umfragen aus dem Bundestag zum Beispiel, wo rund 80% der Abgeordneten überhaupt nicht wissen, über was für Gesetze sie entscheiden und die auch nicht gelesen haben. Und wenn jetzt Menschen sich bei uns im Forum registrieren und da eine Meinung entwickeln und dann auch abstimmen, können wir schon davon ausgehen, dass sie sich eine Meinung gebildet haben. Und wir sagen, wir vertrauen den Menschen. Wir glauben, dass die Menschen durchaus in der Lage sind, sich differenzierte politische Meinungen zu bilden. Wenn sie abstimmen, bilden sie sich vorher auch eine Meinung, und die Leute, die es sowieso nicht interessiert, die stimmen natürlich sowieso auch nicht ab.
Haben Sie das ganze Konzept schon mal im Kleinen getestet?
Wir benutzen die App Democracy, und da werden bereits jetzt schon alle Entscheidungen, die im Bundestag anstehen, hochgeladen, und da kann die Bevölkerung darüber abstimmen, wie sie zu diesen Gesetzesvorschlägen steht, und da kann dann abgeglichen werden, wie die Abgeordneten der Parteien im Parlament dazu stehen. Das kann man dann vergleichen. Also das ist ein kleiner Praxistest. Das Forum selber befindet sich jetzt im Aufbau. Das heißt, es wird im Prinzip so ablaufen, dass alle Bürgerinnen und Bürger sich registrieren können. Sie registrieren sich mit ihrem Personalausweis und können dann über alles abstimmen, was im Parlament ansteht.
Christian Rumbeck, Spitzenkandidat von Demokratie Direkt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.